Andronaco. Ein Leben für Essen wie in Italien.
Ein Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Buongiorno Vincenzo Andronaco.
Buongiorno Silvia, bellissima giornata oggi.
Bellissima,
come
sole.
In Italia, come bella Italia.
Sì.
Eccoci qua.
Vielleicht sollte ich eher sagen, buon gusto Vincenzo Andronaco. Denn mir gegenüber sitzt ein Mann, der ohne Zweifel den guten italienischen Geschmack nach Hamburg gebracht hat und nicht nur unseren Gaumen verwöhnt, sondern auch ein bisschen die Sehnsucht nach Italien befriedigt. Er hat allein in Hamburg 3 große Märkte. Und im angeschlossenen Bistro kann man auch lecker essen und da hört man viele italienische Stimmen, denn hier wird nicht nur italienisch gekocht, typisch von Antipasti bis Dolce, sondern hier kochen auch wirklich Italiener. Stimmt das, Vincenzo?
Ja, Silvia, du hast vollkommen recht. Ich sage immer, wenn du hier bei uns reinkommst, dann musst du dich wie in Italien fühlen. Ja. Deswegen, unsere Jungs sprechen viel Italienisch. Wir haben zum Beispiel eine Cinzia, die sagt alle, amore, prego, amore, che posso fare per te, amore, dimmi. Also diese italienische Stimmung.
Also die meisten kennen Andronaco, aber sie kennen eben nicht den Menschen, der das alles aufgebaut hat und der noch heute mit 73 Jahren viel Herzblut ins Unternehmen steckt und jeden Tag da ist bei der Arbeit. Und das wollen wir ändern, dass noch keiner weiß, so, was da alles dahinter steckt. Ich bin Silvia Buckel und ich freue mich auf 12 Podcasts mit Vincenzo Andronaco. Heute reden wir über deine Kindheit und Jugend. Bist du bereit?
Sei pronto. Ja, Wetter ist schön, wir haben Zeit, Stimmung ist gut.
Prima, dann geht's jetzt los.
Ja. Wie fangen wir an? Ich bin heute 73. Ich wohne jetzt seit 53 Jahren in Hamburg. Ich bin geboren in einem kleinen Ort auf Sizilien, also genau gegenüber von dem Festland. Also von uns haben wir immer Kalabrien gesehen, schon gegenüber. Es war damals ein Ort von 1400 Leuten. Wir haben immer noch eine Kirche, wir hatten ein Lokal, wir hatten eine Frisur. Und wir hatten eine Schule, und mehr war nicht. Das war alles. Das war kein damals, also wir reden jetzt von 50er Jahren. Also das ist.
Wie heißt denn das kleine Dorf?
Ali.
Mhm. Okay, also ganz kurzer
Name. Das ist eine. Die Araber bei uns waren vor Christus, ich glaube 200, 300 Jahre vor Christus, waren die Araber da. Die Saracene, Araber, Griechenland, Türkei, die sind alle durch Sizilien. Und da ist dieser Name Ali geblieben. Ali war irgendwie ein Prinz aus diesem arabischen Volk, ich weiß das nicht. Und das ist geblieben, diese Ali.
Mhm. Prinzenhaft war aber so die Kindheit, glaube ich, nicht, so wie du es mir auch schon mal beschrieben hast, sondern eher ein bisschen arbeitsreich.
Wir mussten damals, ob ich jetzt, meine ganzen Freunde und so, mussten wir jeder die Familien helfen, mussten wir jeder die Mama helfen. Also Papa war irgendwo unterwegs auf die Baustelle oder auf einem Bauernhof. Und wir mussten natürlich die Mama helfen. Wir hatten eine Ziege, wir hatten die Juna, wir hatten einen Esel, wir hatten eine Ochse in die Stalle. Die mussten wir versorgen. Und so ist unser. Aber zwischendurch hatten wir auch Zeit, nachmittag ein bisschen Fußball zu spielen. Dann Sonntag bei dem Pastor habe ich die Messe gemacht mit diesen weißen Dings. Also da war ich ganz stolz drauf.
Hast du gern gemacht?
Ja, ich habe das gerne gemacht. Mhm. Gut, dafür hat mich immer auch ein bisschen Geld gegeben. Das hat er durchgegeben. Gehen wir zum Pastor. Ja, Sonntag Nachmittag da in die Kirche waren diese größeren Mädchen, die haben immer diesen Katechismus und das so beigebracht, wie die Bibel. Und so. Wie gesagt, wir hatten damals keine Lego-Spiele, wir hatten keine Fahrrad, wir hatten nichts. Also wir hatten da wenig. Also musst du mir vorstellen, wir haben nur Fußball, damit 20 Jungs. Also das war nichts. Das war keine große Geld da. Unsere Eltern konnten sowas uns gar nicht leisten.
Wie hast du denn gewohnt eigentlich? Hattet ihr ein Haus, das du von vielen Tieren erzählt?
Wir haben eine schöne, gemütliche Haus, die haben wir heute noch. Da war doch mein Bruder 4 Jahre jung und dann meine Schwester nochmal 4 Jahre. Also wir sind auseinander 4, 4, von Bruder und Schwester. Die waren klein, also die haben nicht so viel gearbeitet wie ich. Die muss immer mehr, also ich war die Größte, ich muss auch mehr dafür tun.
Du bist der Älteste von
euch drei. Ich bin der Älteste von der Familie. Mhm. Dann, ab 10 Jahren, bei uns war eine Pferde von Jasmin. Und da sind wir Jasmin-Fluchten gegangen. Die haben uns immer bei Kilo bezahlt. Wir haben gefluchtet und dann wurde das bezahlt. Mhm.
Ich habe hier mal 2 Bilder mitgebracht von Jasmin. Hier haben wir so einen weißen und einen rosa. Nee, wie sah denn das
weiße,
aus?
Das war der weiße. Hier.
Der weiße.
Der weiße schon. Das ist dieser Geruch, den habe ich heute noch. Wenn ich nachts träumte, dann sehe ich nachts. So was musst du vorstellen, so was müssen wir nachtfluchten, bevor die Sonne kommt. Weil wenn die Sonne zu hoch war, ab 10 Uhr, die Jasmin, also die Blumen, ist ein bisschen gesackt, ist nach unten gegangen. Und dafür mussten wir immer versuchen, mit frühmorgens, oder wenn die Mond war, mit die Mond, die Lichter von dem Mond. Mhm. Ne? Und nachts sind wir angefangen, um 1, 2 Uhr nachts. Oh. Also in die Sommerferien, Grunde, die anderen haben wir gespielt und wir haben die gearbeitet und wir haben die Jasmin gefluchtet.
Wie alt warst du denn da?
Ja, ich bin da angefangen, ich war 4, 5 Jahre da, aber angefangen, ich glaube, mit 9, 10 Jahren.
Mit 9 und 10 Jahren, meine Güte.
Da war Beispiel an der Familie, da waren Kinder mit 5 Jahren schon, dass die dabei waren.
Heute würde man sagen, das ist ja Kinderarbeit.
Kinderarbeit,
ne?
Aber damals war, muss ich sagen, das war ein Reichtum für unser Dorf. Das war ein riesen Reichtum, weil die Leute haben dann ein bisschen Geld verdient.
Wie viel hat man denn damals so bekommen? Ja? Also das war natürlich Lira damals noch, aber was wäre das denn umgerechnet gewesen? Was hast man denn da bekommen für die Stunde oder wurde man da für die Nacht bezahlt?
Nee, Gewicht.
Nach Kilo.
Ja, die waren schlau. Weil
bei Jasmin, der wiegt ja nichts.
So viel, ja, genau. Ja, überleg mal, wie viel brauchst du da unter 1 Kilo, Jasmin, so fluchten, na Kilo. Ich glaube, das war 150 Lira oder 200 Lira das Kilo. Also das war nicht viel.
Ja, gar nichts. Das waren ja ein paar Pfennige damals. Ne?
Aber nochmal, es war ein sehr Reichtum für diesen Ort. Mhm. Wir haben zum Beispiel Anfang 60er Jahre in Dorf die erste Mortadella gekauft. Also die Leute haben geträumt, was ist das Mortadella? Und wir konnten uns dann ein bisschen als Premium mal 100 Gramm Mortadella gekauft. Also das war Luxus, ja, das war echt Luxus.
Was habt ihr denn überhaupt gegessen?
Also wir haben viel gegessen, was unser Land gegeben hat. Also wir hatten fast alles. Wir hatten in unserem Garten von Bohnen, Aubergine, Zucchini, Kartoffeln. Wir hatten Früchte von allen Sorten. Mhm. Also nach dieser Sorte immer was da gekommen war.
Und dann die Eier von den Hühnern, die ihr ja selber hattet, oder?
Sowieso von den Eiern von den Hühnern. Die hatten viele Leute, die hatten nur eine Kuh, die haben auch von dieser Milch. Aber wir hatten keine. Also unsere Familie hatte nur wie gesagt, eine Ziege. Da hatten wir auch ein bisschen Milch. Mhm. Aber ich mochte nicht, also Ziegenmilch und so, das mochte ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Das war.
Magst du das heute? Oder?
Nee, immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum.
Ja, schmeckt ja auch ganz anders. Ja. Ne? Mhm. Und mit der Ziege hast du dann aber gekuschelt oder gespielt?
Ja, so ungefähr. Die mussten wir immer futtern. Die hat immer Hunger. Die war immer hungrig.
Ziegen können ganz schön gefräßig sein, das stimmt. Aber sag mal, wenn du da jetzt nachts auf dem Feld gearbeitet hast, ich meine, du bist ja auch noch zur Schule gegangen zu der Zeit, oder?
Diese Zeit von Jasmin, die Saison ist angefangen im Juni. Mhm. Juni bis September, Ende September. Und da war die Schule, da war schon Ferien. In Italien damals war immer 3 Monate Ferien. Heute ist, glaube ich, ein bisschen weniger. Das hat sich ein wenig Wolken überschnitten. Also wir sind noch auf die Pferde gegangen und zurück vielleicht noch in die Schule. Aber das war nur vielleicht die letzten zwei Wochen von der Schule. Und die September war ja die Anfang, also da war es die neue Saison. Mhm. Aber da erst einmal morgens dahin, dann zurück und in die Schule hast du geschlafen.
Und dann hattest du aber einen aufmerksamen Lehrer, wenn man es mal ganz freundlich sagen wollte.
Wir haben einen Lehrer, Signor Maestro Paolo Lucifora, der war für mich war eine wichtige und eine große Person. Mhm. Musst du vorstellen, noch vor 10 Jahren ungefähr, jetzt ist er verstorben mit 91, vor 10 Jahren habe ich ihn noch besucht.
Oh, wie schön.
Ich war bei ihm zu Hause, ich habe angerufen, ich hatte mich Termine geholt, und sagte, ja, ich war bei ihm, hat er sich gefreut, er wusste, was ich in Deutschland, also, er hat mich immer mit den Augen mitgefolgt, also,
was du gemacht hast, was also, aus dir geworden
ganz,
ist.
Der war ganz stolz. Und Maestro Lucifora, Signor Maestro, hat gesagt, so, pass auf, manchmal hat er eine rechts, eine links gegeben, sagt er wusste, er hat mir auch Leid getan, also er wollte sich, ich weiß nicht.
Also eine richtige Ohrfeige vielleicht gegeben?
Ja, aber richtig. Er wollte sich vielleicht entschuldigen, ich weiß nicht, aber das hat er mir erzählt, er sagte, ich habe eine rechts, eine links, er hat mir Leid getan, sagt aber, ich wusste, er komme zur Schule, er sei schon fertig gewesen, er war fertig. Hätte ich mir so reagiert, hätte er geschlafen. Wie hätte ich euch beigebracht, 2 und 2, dass 4 sind? Also, fand ich ganz toll von ihm.
Hast du es auch ihm zu verdanken, dass du so ein guter Kaufmann geworden bist?
Und was er gemacht hat, also uns war peinlich, aber ich fange damals ganz, heute finde ich ganz toll, damals war peinlich, manchmal sind wir in die Klasse gegangen, waren wir in die Klasse, morgens um 9 Uhr oder 8:30 Uhr, und hat gesagt, alles raus auf die Hof, wir müssen alle raus, alles in die Reihe, sagt, zieh mal die Schuhe aus und die Socken. Und wir mussten die Schuhe und die Socken und hat geguckt, ob wir uns sauber Fuß, ob wir gewaschen haben, bevor wir in die Schule gegangen. Also ich fange sowas wie die ehemalige Zeit, wie gesagt, es war uns peinlich, Mensch, Signor Maestro, aber heute fing also, er hat uns eine riesige Kultur beigebracht. Also das Mann sich vor ihr muss sich waschen und ich glaube,
er hat sich richtig um euch gekümmert,
ja,
könnte man sagen.
Ja, er hat richtig um uns gekümmert. Mich hat es sehr gut getan, muss ich sagen. Also diese
Und du nimmst ihm die Ohrfeigen nicht übel?
Ja, nein, um Gottes Willen.
Wobei das erstmal wahrscheinlich auch für einen Jungen mit 9 oder 10 Jahren, das ist ja schon hart, wenn man da eine links und rechts dann geknallt bekommt, oder?
Natürlich.
Was hast du damals da gedacht?
War peinlich vor die anderen Schulfreunden. Aber wir waren alle dran. Also heute ich, morgen und du, übermorgen und die nächste. Das war immer. Ihr Mann war immer dabei. Ne?
Haben die Schulfreunde auch gearbeitet auf den Jasminfeldern?
Also 90% auch. 90% auch. Aber ich muss sagen, für die ehemalige Zeit damals, also jetzt in die 50er Jahre und dann die 60er Jahre, also uns ging ja gut. Wir hatten zu essen, wir hatten was zu anziehen. Es gab schlimme Leute auf Sizilien. Es gab andere Leute, die nichts zu essen gehabt haben. Dann hatten wir in meiner Familie, wir hatten auch im Sommer ein riesiges Problem, Wasser. Bei uns war Wasser...
Das war damals schon ein Problem.
Wasser war damals wie Gold. Also wir hatten unseren Zitronenbaum und da war unsere ganze Kartoffel, Tomaten und die mussten wir bewässern. Und im Sommer ist kein Wasser da. Das war dann also ein riesiges Problem. Du musst dir vorstellen, ich habe mit 5, 6 Jahren ganze Nacht da gestanden und aufpassen, dass dieser Wasser immer vorbeikommt Richtung unser Land.
Wie hast du das gemacht?
Ja, Vater hat mich da hingesetzt, hat gesagt, du, wann jemand kommt, schreist du. Das war ein riesen Dunstbaum und da hat mich einen Sack so, setz dich hin und guck mal immer, das Wasser vorbeikommt, die anderen Leute, dass die hinter uns irgendwie wegleiten. Wann jemand kommt, schreist du.
Da hat man sich gegenseitig das Wasser streitig gemacht, sozusagen, ja, weil es so wenig gab, ja.
Boah. Das war nichts. Und was wir toll fingen mit meinem Bruder, wie gesagt, mein Bruder war 4 Jahre jünger, in dieser Bett von diesem Fluss, also diese habe zehn erfuhr, also das war trocken, Wasser war weg. Und wir haben gesagt, Mensch, l'acqua è scappata. Mhm. Also Wasser ist weggelaufen. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie das alles funktioniert. Und die Bette, die ganze Flussbett, trocken. Mhm. Ja, war trocken. Und abends danach, nach dem Sonnenuntergang, ist langsam wieder zurückgekommen, war wieder nass. Und nackt fließt wieder langsam, das ist ein bisschen was. Aber diese Wasser, das war wie Gold. Das war Gold. Das war Leben.
Also du hast ja erzählt, du hast ja schon auch gespielt nachmittags bei all dem Aufpassen auf Wasser und nachts arbeiten und die Tiere hüten und so weiter. Wie sah denn so ein typischer Tag aus in deiner späteren Kindheit eigentlich? Also so mit 9, 10, 11. Wie war das? Wann bist du aufgestanden? Was gab es zum Frühstück?
Bevor die zu mir kommen, also jetzt sind wir kurz auf dem Land morgens, muss auf dem Land die Tiere futtern. Und dann sind wir in die Schule gegangen. Und da ist dieser Prozess mit diesem Maestro passiert. Mhm. Wir mussten die Schuhe ausziehen und so, weil Maestro wusste, dass wir schon müde waren, dass wir schon gearbeitet haben. Dann Frühstück hatten wir so eine südländische Art, also ein Stück Brot schneiden mit Tomate oder irgendwas drin.
Also ganz einfach,
ganz
ne?
Ganz einfach, ja.
Aber das magst du doch heute noch gerne, oder?
Ja, heute, das ist geblieben, das liebe ich. Ja. Schöne Brot, schöne Tomate, Basilikum, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz. Das ist besser wie das beste Steak, was gibt's?
Olivenöl hattet ihr damals auch selber?
Ja, das hatten wir immer gehabt. Olivenöl, weil das haben wir selber produziert. Wir haben selber genug Oliven gehabt. Das ist auch noch.
Ihr habt selber die Oliven gepresst oder so?
Nein, gepresst, aber wir haben gefluchtet und zur Mühle gebracht.
Ah, okay. Die gab es da in der Nähe oder in dem Dorf selbst?
Im Dorf selbst. Da mussten wir immer dreiviertel Stunde, eine Stunde laufen. Flucht den ganzen Tag und dann Abend auf die Schulter und zurück in Dorf. Wir hatten keine.
Auch schon wieder Arbeit, ne?
Ja, auch Schwerarbeit. Mhm. Deswegen tun heute meine ganzen Knochen weh, weil das ist eine ganze Schlepperei.
Andererseits, das stärkt ja auch, oder? Fürs Leben. So. Und gearbeitet hast du viel.
Ja, das
aber
stimmt.
Das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum du heute auch so einen besonderen Bezug zu Olivenöl hast und auch ein bisschen Ahnung davon hast oder sehr viel Ahnung wahrscheinlich sogar, weil du das als Kind sogar selber schon irgendwie so mitverfolgt hast, den Prozess.
Ich überlege mal, damals wäre das, das hätte keine Menschen noch nicht mal im Traum gedacht, dass sie so heute in Deutschland diese Kultur verkaufen.
Und da sprechen wir noch in einem weiteren Podcast ganz ausführlich über Olivenöle und auch welche Beziehungen dazu hast.
Das sind Dinge, die haben wir einfach von unseren Eltern, von unseren Opa und Oma mitgenommen.
Genau, aber jetzt also selbst die Oliven noch gepflückt und getragen zur Mühle und so weiter. Da würde ich jetzt aber doch noch mal gerne wissen, wann ist denn da Zeit geblieben zum Spielen mit den Freunden, zum Treffen?
Also manchmal muss ich sagen, wird die Arbeit verweigert. Manchmal Vater hat gesagt, du musst da hin und wir waren in die Piazza. In die Piazza haben wir Fußball gespielt und dann Abend gab es wieder Asche voll. Oder dann fängt er mit 14, fangen schon langsam die Mädchen an. Also wir müssen immer die Mädchen, wo sind die Mädchen, was machen die Mädchen, wo sind die? Das war immer ein riesen Problem. Also man konnte nicht so wohl auf die Straße die Mädchen sagen, du komm, wir gehen spazieren, Händchen mit den Händchen. Das gab es nicht, das war noch alles versteckt. Mysteriös, also, sagen wir so.
Du konntest auch nicht sagen, komm mal bei mir vorbei, ich zeig dir mal die Ziege oder sowas.
Um Gottes Willen, also, da machst du schon Testament, das machst du fair. Nein. Das war immer dieser Versteckspiel. Das war Beispiele, viele Mädchen im Dorf, die haben gelernt zu nähen.
Also, zu nähen, ja.
Und da sind wir immer vorbei unter dem Balkon. Also das war. Aber es war romantisch.
Es war romantisch. Hattest du so einen richtigen Jugendschwarm auch? Also ein Mädchen, was du angeschwärmt hast?
Ja.
Ja? Wie hieß sie?
Die habe ich 54 Jahre nie wieder gesehen.
Ehrlich? Wie hieß sie denn?
Die hieß die Natala. Natala, ja. Aber die war natürlich, ich glaube, die war. Gut, die war 14, 15, ich war jung, aber sie für Mädchen war viel weiter.
Ja.
Die mussten ja die Jahre geheiratet, ich glaube mit 17, die mussten früher heiraten. Dann sind die nach Mailand gegangen oder weiß nicht, ich habe die nie wieder gesehen. Aber manchmal durch Freunde und so lassen wir uns grüßen mal schon, wie geht's und so. Also ich weiß, die ist verheiratet, die hat Kinder. Mhm. Also man fragt immer.
Mochte sie dich denn auch damals?
Ich denke schon, aber irgendwie hat es jemand anders geheiratet. Oh.
aber immerhin, ein paar Mal habt ihr euch heimlich getroffen.
Ja, wir haben uns getroffen, wir haben uns die Händchen gehalten, das war eine Sensation, wie es normal ist. Ne? Das war immer die Zeit, dass heute kann das sich kein Mensch vorstellen. Überlege mal, wir haben uns eine ganze Woche gewartet, dass es Sonntagabend war immer die Messe. Mhm. Also wir haben in unserem Dorf eine riesige Kathedrale. Also das ist eine Kathedrale, das ist Wahnsinn. Die ist erbaut worden, ich glaube, 1540 und für 80, 90 Jahre haben das gedauert, bis die fertig war. Also eine riesige Kathedrale. Und wir mussten warten, dass Sonntagabend war diese Messe, diese Sonntagmesse. Und die ganzen Mädchen sind da hingelaufen. Und wir in die Kirche haben wir immer Versteck spielen.
Da musste deine Oma, war das, ne? Oder die musste da auch nichts dafür bezahlen, dass du da nicht mehr. Da bist du gern gegangen.
Dafür hat Oma nichts gegeben.
Okay, also das war sozusagen der Platz, wo man sich mal beäugen konnte und mal ein bisschen anschwärmen konnte der Messe am Sonntag.
Aber wie gesagt, wenn du heute denkst, auch manchmal, wenn wir mit unseren Freunden da im Dorf treffen und denken, Mensch, weißt du noch, also man sind die richtige. Ganz schöne richtige Erinnerung. Also man lacht darüber, man freut sich auch darüber.
Du hast noch Freunde, die noch dort leben, genau da in Alle?
Ja, ich habe noch ein paar.
Und die du auch triffst?
Ja. Ich habe zwei, eine Rosario, die war vor ein paar Jahren hier, die hat uns besucht, war eine Woche mit mir. Und dann habe ich nur einen Agatino, also wir telefonieren Feiertag und so immer. Und dann reden wir. Kennst du die? Ist die wieder gekommen? Die eine war in Australien, hast du wieder gesehen. Also man fragt immer, was machen die ganze. Und du musst dir vorstellen, was das Schlimmste, also nicht das Schlimmste, vor uns durch diese Kirche, also diese kolossale Kirche, was wir da haben, vor sind so Treppen, so, wenn du da rauf gehst. Ne? Und im Sommer, also Nachmittag, die Sonne war da weg und alle Leute haben die gesessen auf
den Stufen.
Diese Stufen da, ne? Und wir saßen da und die Großen haben immer natürlich geredet. Der war eine, der erzählt uns, Mensch, er war in die Kriege damals, in Libyen, ja, wie schlimm das war. Also jeder hat seine Geschichte erzählt, ne? Und da kommen immer, im Sommer sind die unsere ganzen früheren Freunde von Mailand, von Zürich, von Deutschland gekommen, mit dem Schnauto da im Dorf gepackt und so. Wir haben immer geguckt, haben gesagt, guck mal, die kommen hier, die arbeiten vier Wochen, die machen Spaß und wir müssen hier arbeiten. Was machen wir verkehrt oder was ist verkehrt? Aber im Grunde, wir hatten nichts verkehrt. Die Vater sind früher ausgewandert. Also mein Vater zum Beispiel ist nie ausgewandert, er ist immer im Dorf geblieben. Die sind ausgewandert und im Sommer sind die einfach da in Urlaub gekommen im Dorf.
Und die Ausgewanderten, haben die dir so den Blick geöffnet für die Welt, dass du raus wolltest? Oder wie hast du überhaupt erfahren eigentlich in deiner Jugend von der Welt außerhalb des Dorfes, außerhalb Sizilien? Was hat dich da neugierig gemacht?
Also ich wollte immer schon mit 12, 13, also ich hatte immer größere Vision. Musst du vorstellen, zum Beispiel, ich kann eine Geschichte dir erzählen, als wäre gestern passiert. Wir waren in die Schule, unser Professor Mantaro, der hat immer Sport mit uns gemacht. Ne? Und dieser Professor, der hat eine Zeitung von Sportauto. Und damals ist rausgekommen, dieser Dino Ferrari, eine Ferrari, Dino Ferrari. Ne? Und er sagte, Mensch, guck mal hier, das ist Ferrari, Mensch, das ist was. Er sagte, Mensch, ah, Professor, wenn ich groß bin, dann werde ich mich auch eine Ferrari kaufen. War schon eine Fantasie, war eine Träume, ich weiß, was du
willst. Gut, aber wenn, mit so einem Ferrari-Bild, da hat man ja noch keine Vorstellung von der Welt ja, und wo nein, man vielleicht nee. Hin will, ne?
Nee, aber...
Wie kam das denn?
Irgendwie diese Foto... Hat mir was
hat was in Gang gesetzt bei dir?
Was in Gang gesetzt, ja, wahrscheinlich. Ich war okay. Da vielleicht 13. Ich war,
welche Farbe hatte der?
In dieser Zeitung war rot.
Rot. Ja. Wir werden ja auch noch über deine Liebe zu Autos sprechen, auch in einem der folgenden Podcasts. Ich würde noch gern wissen, ob deine Freunde auch so neugierig waren, auch so weltoffen vielleicht, ob bei denen auch irgendwann so ein Punkt war, ob es der Ferrari war oder was anderes, dass sie gesagt haben, so, ich möchte aber raus, ich will mal weg aus dem Dorf.
Also sagen wir so, wir hatten diese Ort, also diese Kirche, diese Bar da und die Frisur, und da hatten wir uns immer bei der Frisur uns am meisten gesessen, weil im Bar konnten wir nicht, Geld hatten wir nicht, also wir konnten uns keine große Trinken kaufen, aber dann haben wir bei der Frisur gesessen. Also das
bei
war
Frisur.
Die
Frisur.
Und da jeder hat seinen Traum. Ja, ich will nach Australien, ich will nach hier, ich will nach da. Aber sind nicht viele weggegangen. Mhm. Oder sind weg in Australien, die sind nicht wiedergekommen. Ich weiß nicht warum.
Aber woher hatte man die Vorstellung von Australien oder du jetzt zum Beispiel von Hamburg? Hat man das in der Schule erfahren oder durch die Auswanderer, die zum Urlaub da waren und die erzählt haben, wie schön es irgendwo anders ist?
Wir hatten die was gehört, was die schon ausgewandert haben, schon erzählt. Das war. Ich habe zum Beispiel hier gekommen, weil mein Freund Salvatore in Pinneberg gewohnt hat. Salvatore hat in Pinneberg gewohnt, er war schon ich glaube, 67. 1967 war schon das erste Mal in Deutschland. Und dann natürlich kommt er zurück und erzählt von Deutschland, die nächste erzählt von Mailand, die nächste erzählt. Aber für mich war ein Sieger, ich wollte weg, aber nicht weit weg. Ich wollte in Europa bleiben.
Okay.
Komisch, ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht immer, Europa, weil egal wo bin ich in Europa, kann ich zu Fuß wieder nach Hause zurückkommen.
Das wäre ein weiter Weg, aber ja, es wäre möglich. Ja.
Aber ich weiß nicht, warum ist mir diese Idee in den Kopf. Also ich wollte, weil in Kanada wir haben noch einen Dante, meine Dante Cecilia, die lebte noch. In Australien war auch noch ein Bruder von meiner Mutter, der ist verstorben. Hm. Aber er kommt auch da hin, Australien oder Kanada. Aber da wollte ich komischerweise nicht.
Wussten deine Eltern eigentlich auch von so deinem Ferrari-Traum und dass du vielleicht auch mal weg wolltest?
Meine Mutter hat gesagt, mein Sohn, du hast so viel Fantasie. Also sie hat gesagt, immer, ich habe so viel Fantasie in die Birne, so ungefähr. Ne?
Gab es denn jemanden, der dich so gefördert hat? War das dein Lehrer oder der gesagt hat, nicht du hast zu viel Fantasie, sondern jemand, der gesagt hat, Mensch, ja, mach das ruhig. Gab es jemand, der sozusagen deine Ideen, deine Träume irgendwie verstanden hat, der dich dann gefördert hat, gesagt hat, ja, das ist gut, das kannst du ja auch selber gewesen sein?
Nein, es war keiner. Es war, wie soll ich dir erklären, es war auf dieser Piazza, auf diese Treppchen, da wo wir gesessen. Diese größeren Jungs oder größeren Leute, die haben uns nichts zugetraut. Sagen wir so. Ne? Ich sagte, Mensch, ich kenne mal, oh, was willst du in Mailand? Geh mal lieber deine Zitrone bewässern. Also, das war immer diese negative von diesen Leuten. Wo willst du hin? So ungefähr. Also, die eine hat gesagt, ja, was denkst du, für dich, wenn du auf die Kurve da ist die Wette zu Ende, danach weißt du nicht, was da kommt, bleib doch lieber hier. Aber ich muss so sagen, ich bin nicht von allein, ich wollte von alleine was sehen, was erleben. Und meine Vision wollte ich auch was werden.
Und so ist es ja dann auch gekommen. Du bist ja dann auch weggegangen. Und wie das war, was du dabei erlebt hast, wie du dich gefühlt hast und wie dich Hamburg empfangen hat, darüber wollen wir in unserem nächsten Podcast sprechen. Und für heute sage ich erstmal Tante Grazie und Arrivederci, Vincenzo Andronaco. Alla prossima, bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken. Grazie, grazie, grazie. Es war eine schöne Tage mit dir. Prima.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.